Ich hoffe, er widersteht der Versuchung, wie ein Mini-Trump aufzutreten. Das würde nicht passen in unsere Art von Demokratie. Die Bundesrepublik Deutschland, das ist ihre Erfolgsgeschichte, war eine Demokratie der Kompromissfähigkeit, der Konsensfähigkeit der demokratischen Parteien miteinander. Wir sind eben keine Präsidialdemokratie. Wir sind nur in einem sehr eingeschränkten Sinn eine Kanzlerdemokratie. Man muss sich einigen und mal sehen, ob Friedrich Merz dazu fähig ist und bereit ist, sich darauf einzulassen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Deutschland hat gewählt. Und jetzt im Gespräch mit dem Bundestagspräsidenten AD Wolfgang Thierser. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinze. Tja, Deutschland hat gewählt. Seit Sonntagabend haben wir Klarheit über die neuen Mehrheitsverhältnisse im Parlament. Und während die Wahlplakate aus dem Straßenbild so langsam verschwinden, stehen im politischen Berlin nun Koalitionsverhandlungen an. Die Fraktionen stellen sich neu auf, manche Abgeordnete packen im Reichstag die Kisten, andere beziehen erstmals ihr Büro direkt an der Spree. Diese Phase des Übergangs, der Veränderung und Erneuerung, die zieht viele politisch Interessierte in den Bann. Unser heutiger Gast hat das oft miterlebt. Bundestagspräsident AD Wolfgang Thierser. Von 1990 bis 2013 gehörte er dem Deutschen Bundestag an, stand diesem von 1998 bis 2005 auch als Präsident sowie von 2005 bis 2013 als Vizepräsident vor. Bis 2021 war Wolfgang Thierser zudem Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken im ZDK. Und gemeinsam wagen wir heute eine Analyse des Wahlergebnisses von Sonntagnacht aus politischer, aber gern auch aus christlicher Perspektive. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, Herr Thierser.
Ich grüße Sie.
Herr Thierser, die Umfragen hatten es vor der Wahl ja bereits angedeutet. Nach knapp 4 Jahren in der Opposition steht nun die Union, so wie es aussieht, der kommenden Bundesregierung vor. Was ist für Sie das Bemerkenswerteste am Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag?
Nun, das Wahlergebnis war nicht ganz überraschend. Die Meinungsumfragen vorher haben ja vieles prophezeit, aber es war natürlich trotzdem niederschmetternd. Erstens für die Sozialdemokratie, das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte. Die CDU übrigens, die Wahlgewinnerin, hat ihr zweitschlechtestes Wahlergebnis der Geschichte eingefahren. Aber vor allem betroffen macht mich, bestürzt macht mich der riesige Wahlerfolg der AfD, zumal im Osten Deutschlands. Und auf andere Weise ist ja auch eine andere Partei nun am linken Rand, die Linkspartei, die Linken, stark geworden. Also ein durchaus niederschmetterndes, in vieler Hinsicht zwiespältiges und vermutlich folgenreiches Ergebnis.
Nun haben sich ja auch in diesen klassischen Lagerwahlkämpfen der 90er oder 2000er Jahre die politischen Parteien und Kontrahenten nicht viel geschenkt. Inzwischen ist aber, Sie haben es bereits angedeutet, auch das politische Feld deutlich unübersichtlicher geworden. Wie blicken Sie auf die zurückliegenden Wahlkampfmonate zurück und wie ist es aus Ihrer Sicht gegenwärtig generell um die politische Kultur zwischen den Parteien bestellt?
Also zunächst einmal hat sich ja durch den Einzug der AfD in den Bundestag, aber auch in Landtagen, die Stimmungslage, die Atmosphäre erheblich verändert. Der Ton ist rauer geworden, gehässiger, feindseliger. Das hat vor allem mit der AfD zu tun. Alle Berichte, persönlichen und sonstigen Berichte, die ich kenne, sind darin eindeutig. Eine feindselige Stimmung, Hass wird gepredigt und das verbreitet sich natürlich noch erstmal rechts in den asozialen Medien massenhaft. Die sind Orte geworden der Aggressivität, der Feindseligkeit, des Hasses. Das ist schwieriger und schlimmer geworden. Dass Wahlkämpfe Zeiten der Auseinandersetzung sind, auch der Zuspitzung, der Konfrontation, das gehört dazu. Demokratie ist ja ihrem inneren Wesen nach Streit, friedlicher Streit, nach Regeln der Fairness. Solange Fairness eingehalten wird, ist das alles in Ordnung. Aber diesmal hat es doch einen Punkt gegeben, der mich auch beschäftigt. Immer mehr ist das Migrationsthema in den Vordergrund gerückt. Andere Themen, die für unsere Zukunft mindestens genauso wichtig sind, ja vielleicht eigentlich wichtiger. Die wirtschaftliche Zukunft, Bildung, der Sozialstaat, Wissenschaft und Forschung, Rente und Gesundheit und so weiter. davon war kaum noch die Rede, weil in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich verursacht durch wirkliche Probleme beim Thema Migration, aber nach den Mordtaten von Aschaffenburg und München das Thema natürlich so hochgradig emotionalisiert war. Verständlicherweise waren die Menschen betroffen, wütend, ängstlich. Und dann hat Friedrich Merz leider noch, wie ich meine, den Fehler begangen, das Thema selber noch einmal zuzuspitzen, in das Zentrum des Wahlkampfes zu holen, nämlich durch die Aktion im Deutschen Bundestag, einen Gesetzesantrag und einen Entschließungsantrag einzubringen, in vollem Bewusstsein, dass er dazu die AfD braucht. Und damit war noch einmal eine Zuspitzung. Und wenn man das Ergebnis sieht, dann hat das der CDU nicht genutzt, sondern vor allem der AfD und erst recht der Linken. Das muss man ganz nüchtern feststellen. Nicht, ich sage ausdrücklich nicht, dass das Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten gewesen wäre. Das ist Unsinn. Es beschäftigt die Menschen, also muss es auch den Wahlkampf beschäftigen. Aber dass es so in den Vordergrund geraten, dass auch die Medien fast nichts anderes mehr verhandelt haben. Also ich erinnere mich an die Fernsehduelle. Ein Drittel der Zeit bei dem ersten Kanzlerduell war diesem Thema gewesen. Haben die Journalisten nur danach gefragt. Das ist eine Verzerrung der wirklichen Problemlage, der Hierarchie der Probleme. Wie gesagt, das ist ein dringendes Problem, das der Lösung bedarf. Und die Lösung wird nicht so leicht sein, wie manche erhoffen oder versprechen. Aber es ist trotzdem eine Schieflage des Wahlkampfes gewesen, auch der Problemlage. Wir werden daran noch laborieren, weil da Emotionen geweckt worden sind, Erwartungen geschürt worden sind, die nicht ganz leicht einzulösen sind.
Wie gut stehen denn die Chancen, dass diese Themen, die Sie jetzt gerade angeführt haben, die im Wahlkampf eben nicht diese Rolle gespielt haben, jetzt in den Koalitionsverhandlungen und auch im politischen Vollzug der nächsten Jahre dann doch wieder eine Rolle spielen?
Natürlich werden die jetzt eine Rolle spielen, denn ein Koalitionsvertrag, eine Koalitionsvereinbarung kann sich ja nicht nur mit einem Thema befassen, vernünftigerweise. Dazu wird man Verabredungen treffen müssen. Und aber natürlich geht es dann darüber, welche Steuerpolitik wollen wir miteinander führen. Und da sind die Positionen zwischen CDU und SPD ziemlich gegensätzlich. Die CDU wollte riesige Steuererleichterungen, die am Schluss vor allem denjenigen, die vermögend sind, die viel haben, mehr zugute gekommen ist. Und die SPD wollte geringere Steuererhöhungen, Entlastungen, aber sie so organisieren, dass sozusagen diejenigen, die ein geringes Einkommen, besser davon haben. Das wird ein wichtiger Punkt sein. Dann natürlich geht es um die Frage, wie können wir Investitionstätigkeit anregen, unterstützen, befördern. Wie soll das gehen? Und da sind wir sofort bei dem Streitthema, das jetzt sofort die Tage erfüllt. Schuldenbremse, weiter, wie können wir sie reformieren? Brauchen wir, drittes Thema, zur Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit angesichts des aggressiven Putin-Imperialismus, angesichts der Aufkündigung der Solidarität mit Europa durch Trump, wie können wir unsere Verteidigungsfähigkeit erhöhen? Wie soll das finanziert werden? Schuldenbremse, reformieren, lockern oder Vermögensabgabe? Dann natürlich das weitere Thema, Zukunft der Rente. Was müssen wir vernünftigerweise mehr tun für Bildung? Dann das wichtige Thema, mit dem vor allem die Linken Wahlkampf gemacht haben und das wirklich die Menschen auch betrifft. Wohnungsbau, Mieten, wie wollen wir für die Zukunft bezahlbare Mieten organisieren? Also ich könnte weiter aufzählen. Es wird eine breite Palette der Aufgaben und der Problemlösungen geben, auf die sich die Koalitionspartner, wenn sie denn zusammenkommen wollen, verständigen müssen.
Nun hat das Wahlergebnis ganz schöne und sehr markante Unterschiede zwischen den westlichen und den östlichen Bundesländern gezeigt. Welches Augenmerk sollte die kommende Bundesregierung und der Bundestag auf Ostdeutschland legen und welchen Reim machen Sie sich auf diese deutlichen Unterschiede zwischen Ost und West im Wahlverhalten im Moment?
Ja, das ist ja unübersehbar, wenn man die Schaubilder sieht jetzt von Deutschland.
Das sind wie zwei Länder, ne?
So. Ja, das ist wie die blau erscheint die ehemalige DDR.
Ja.
Und so. Also das Blaue, da ist überall die AfD stärkste Partei geworden und im Westen schwarz mit roten Einsprengseln und roten Flächen und ein bisschen grün und so weiter. Das tut weh, es tut mir besonders weh als Ostdeutscher, als einer, der volle 40 Jahre DDR erlebt hat und der seit 30, 35 Jahren sich bemüht, für die Demokratie zu kämpfen, auch in Ostdeutschland, für Verständnis von Demokratie. Also insofern ist es ein besonders niederschmetterndes Ergebnis. Man wird immer gefragt, was ist denn da im Osten los? Und natürlich weiß ich auch, das muss ich vorneweg sagen, dass AfD-Rechtsextremismus, Demokratie, Skepsis, Feindlichkeit ist nicht nur ein ostdeutsches Problem. Das muss man zunächst mal sagen, um es einzubinden. So wie auch das Wahlergebnis insgesamt sich ja einbettet in eine Rechtsverschiebung der politischen Stimmungslage im Westen überhaupt, auch in den anderen europäischen Ländern, den demokratischen Ländern und sogar weltweit. Man muss das mal sich vor Augen führen. 70% der Weltbevölkerung lebt nicht in einer offenen liberalen Demokratie, sondern in einer Diktatur, in einem autoritären Staat oder in einer illiberalen Demokratie. Das ist erschreckend. Das macht unsere Demokratie so besonders kostbar und verteidigenswert. Der amerikanische Historiker und Yale-Professor Timothy Snyder hat neulich in einem Interview gesagt, die deutsche Demokratie ist gegenwärtig die wichtigste der Welt, weil wir immer noch eine liberale, offene Demokratie haben und sie verteidigen müssen. Das ist die große Herausforderung. Das ist übrigens die Herausforderung, das ist die Verantwortung der nächsten Regierung, aber es ist auch die Verantwortung der Bürger dieses Landes. Denn die Verteidigung der Demokratie ist nicht nur Sache der da oben, sondern der Bürger, der Demokraten insgesamt. Also das gehört, ich komme zurück auf den Osten. Das ist schon eine eigentümliche Gemengelage da. Es gibt einen Widerspruch, der mir persönlich in vielen Gesprächen aufgefallen ist und der durch zahlreiche Meinungsumfragen der vergangenen Monate, aber jetzt auch aktuell zum Bundestagswahl, immer wieder kenntlich wird. Einerseits sagen die viele Ostdeutsche, aber im Westen auch, aber viele Ostdeutsche, die Lage ist furchtbar. Es ist alles ganz schlecht. Es muss sich alles ändern. Finsternste Beurteilung der Lage. Und wenn man sie fragt, wie geht's Ihnen persönlich, wie ist Ihre eigene Lage, sagen die meisten, mir geht's gut. Das ist ein eigentümlicher Widerspruch. Das heißt, die Beurteilung der Lage kommt nicht aus der eigenen persönlichen Erfahrung, sondern sie ist erzeugt, auch medial erzeugt, ganz systematisch über das Internet, die sogenannten sozialen Medien, da sind die Empörungsunternehmer, die Hetze auch unterwegs. Aber natürlich geht es auch um wirkliche Probleme, die Menschen haben. Darin ist so, und jetzt komme ich auf diese eigentümliche Melange, da ist einerseits, da wir in einer dramatischen Veränderungssituation sind. Viele Krisen gleichzeitig, viele brutale Veränderungen gleichzeitig. Ich nenne nur die Stichwort, veränderte internationale Konkurrenz, Kriege, näher gerückt. Ukraine, die Flüchtlingsbewegung, die ja auch das Land innerlich ändert, pluralistischer macht, die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung, die Produktion, die Kommunikation ändert und auch die Zukunft der Arbeitsplätze bestimmen wird. Dann die große ökologische Überlebensherausforderung. Also ganz viel gleichzeitig ist zu bewältigen. Das geht nur konflikthaft, krisenhaft und genau das erzeugt Zukunftsängste. Abstiegsängste. Wie werde ich mich in den Veränderungsprozessen, die so wild, so heftig sind, wie werden mich da behaupten? Wie kam ich da heraus? Es gibt auch so etwas, gerade in Ostdeutschland nach den dramatischen Veränderungen der 90er und 2000er Jahre, sozusagen so eine Veränderungsmüdigkeit, eine Veränderungserschöpfung, eine Veränderungsabwehr. Wir haben doch schon so viele Veränderungen verkraftet. Jetzt schon wieder das Nächste. Sagen wir, nein, nicht schon wieder. Dann möchten Leute gerne den hören, die sagen, muss alles gar nicht sein, den Populisten, die das versprechen. Und dann natürlich, ich habe es gerade schon erwähnt, das, was ich nenne, Entheimatungsbefürchtung. Mhm. Das Fremde und die Fremden rücken näher. Wir leben in einer pluralistischeren Gesellschaft, die bunter ist. Das erlöst auch kulturelle Ängste aus. Das Fremde und die Fremden rücken näher und stellen das vertraute, selbstverständliche, gewohnte in Frage. So entstehen Entheimatungsbefürchtungen. Und all das trifft in Ostdeutschland doch auf Menschen, die in den 90er und 2000er Jahren so viel heftige, schmerzliche Veränderungen zu ertragen hatten und Menschen, die natürlich auch noch tiefergehende Prägungen in sich haben. Aus der autoritären Zeit der DDR. Ich kenne viele Umfragen und ich kenne auch viele Meinungsäußerungen, die sagen, ach, es muss schnelle Lösungen geben. Warum streitet ihr davon immer von? Da muss die Sehnsucht nach dem, nach der schnellen, einfachen Antwort, nach dem Erlöser, nach dem, dem der, der starken Stimme, der starken, harten Hand, ist da größer. Und all das gehört dazu, um zu erklären. Und man müsste sicher noch viele andere Faktoren in Erinnerung rufen. Das erklärt, warum gegenwärtig in Ostdeutschland die AfD viel erfolgreicher ist. Übrigens auch die BSW übrigens erfolgreicher. Aber man muss wahrscheinlich in nüchterner Skepsis hinzufügen, im Westen hat die AfD auch zugenommen. Und vielleicht ist es so, das ist eine unangenehme Perspektive, dass die Ostdeutschen nur Avantgarde sind, die gehen voran. Was im Osten passiert, kann in 4 Jahren in ganz Deutschland passieren. Und wie gesagt, wir schauen ringsum in der Welt und sehen, überall sind Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, Antidemokraten, Autoritäre auf dem Vormarsch. Eine gefährliche Entwicklung.
Nun ist die Bekämpfung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ja ein Thema, was Ihnen auch Ihr Leben lang wichtig war und für das Sie sich stark gemacht haben. Sie haben das gerade diagnostiziert, dass das eine weltweite Entwicklung ist und natürlich vermute ich mal, kann man da ja nicht stehen bleiben und sagen, dann ist das eben so und das ist halt weltweit gerade ein Problem. Welche Strategien sind denn von den demokratischen Parteien vielleicht gescheitert, wenn es um das Einhegen von Rechtspopulismus geht und wo muss man vielleicht neu ansetzen in der Zukunft? Wie geht man künftig mit einer Oppositionsführerin AfD als so einer starken Partei im Parlament um, aber eben auch mit dem Gedankengut, was dahinter steckt, was ja noch vielleicht viel tiefer in der Gesellschaft drin ist als nur im Parlament in diesen Prozentzahlen, die wir jetzt haben?
Also ich mag das Wort Scheitern nicht. Das sind immer so einfache Schuldzuweisungen. Mhm. Hätte die Ampelregierung und hätten die Regierungen ringsum, wo ja überall dasselbe stattfindet. Es kann also nicht nur an der Ignoranz und Dummheit von Olaf Scholz oder Lindner oder Habeck gelegen haben.
Das meinte ich gar nicht, aber man sieht ja weltweit, dass es für die anderen leicht wird, durchzudringen zu den Menschen.
Weil sie sagen gescheitert. Deswegen sage ich ganz vorsichtig. In den Zeiten, wie ich sie geschildert habe, der Gleichzeitigkeit von multiplen Krisen und dramatischen Veränderungen, gibt es keine schnellen, flotten, einfachen, schmerzlosen Lösungen. Schon das allein erzeugt demokratieskeptische Gefühle, die Sehnsucht nach dem Alexander, der den gordischen Knoten durchschlägt. Also solche Zeiten sind Zeiten autoritärer Versuch. Das muss man erstmal nüchtern feststellen, um dann zu sagen, demokratische Politik darf nicht die Wunder versprechen, die Populisten versprechen. Aber sie müssen die Probleme, die Menschen ängstigen, angehen und Schritt für Schritt lösen, weil es nicht anders geht. Es gibt keine Wunderlösung. Schritt für Schritt. Also die kommende Regierung muss sich einigen auf eine Lösung oder sagen wir eine erfolgreiche Migrationspolitik. Bleib bei diesem Beispiel und sage, da müssten 3 Dinge miteinander verbunden werden. Erstens, wir sollten als Demokraten und als Christen das Schutzrecht für Schutzbedürftige verteidigen. Zweitens, es muss uns gelingen, irreguläre Zuwanderung zu reduzieren. Das geht nur europäisch gemeinsam. Und drittens, wir müssen organisieren geregelte Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt, weil wir das um unserer wirtschaftlichen und sozialen Zukunft brauchen. Diese 3 Faktoren oder Aspekte einer künftigen Migration, das muss man vereinbaren. Das ist jetzt ganz flott gesagt. Aber dazu müssen wir auf Europa schauen, weil es national nicht alles zu regeln ist. Wir müssen mit unseren Nachbarn reden, wir müssen es verfassungsgemäß machen, wir müssen es rechtlich abgesichert machen, wir müssen es praktikabel machen. Keine falschen Versprechungen. Je vollmundiger man darüber redet, das war das Gefährliche im Wahlkampf, umso größer sind die Enttäuschungen, die man dann produziert. Also das nur als ein Beispiel, was ich meine, die ängstigenden Probleme, die Ärger und Wut erzeugen, anpacken und Schritt für Schritt lösen, weil ich betone das immer so, weil es keine Wunder gibt. Dann aber sage ich zweitens, weil Sie nach der Strategie fragen, die Verteidigung der Demokratie ist nicht nur eine Sache derer da oben, der Regierenden, der Politiker, sondern es ist auch eine Sache der Bürgergesellschaft. Nämlich im alltäglichen Gespräch von Nachbar zu Nachbar, Freund zu Freund, Familienmitglied zu Familienmitglied, Gemeindemitglied, darüber reden. mit denen, wenn es irgend geht, die AfD wählen, die ihre Wut, ihren Ärger, ihre Demokratiefeindschaft artikulieren, so konkret zu reden, über das zu fragen, was ärgert dich? Was meinst du, ist die Lösung? Hat die AfD irgendeinen konstruktiven Vorschlag? Also dieses, ich weiß, wie schwierig es ist, dieses Gespräch an der Basis der Demokratie gehört mit zu dem, was Sie gefragt haben, eine Strategie zur Zurückdrängung des Rechtsextremismus, auch des Rassismus, des Antisemitismus. Das sind ja alles Momente auch der Demokratieskepsis und Demokratiefeindschaft. Also beides. Erfolgreiches Regierungshandeln, das immer mühselig ist und immer nur auf dem Wege von Kompromissen Schritt für Schritt vorangeht. Und auf der anderen Seite die dauernde Leidenschaft, die Ausdauer der demokratischen Bürger dieses Landes. Und ich hoffe, wir haben doch gesehen, dass in den letzten Monaten und Wochen ja viele auf die Straße gegangen sind, um unsere Demokratie zu verteidigen, um sich gegen rechts zu wehren. Da ist doch eine kräftige Zivilgesellschaft da in Deutschland.
Am Tag nach der Bundestagswahl sind Sie mit Blick auf das schlechteste Wahlergebnis in der Nachkriegsgeschichte auch mit Ihrer eigenen Partei, der SPD, hart ins Gericht gegangen. Statt gesellschaftspolitischer Themen sollte die Sozialdemokratie wieder stärker klassische Kernthemen wie Arbeit, Einkommen, wirtschaftliche Zukunft und die Zukunft des Sozialstaats priorisieren. Warum geht eigentlich nicht beides gleichzeitig für die SPD?
Natürlich geht es beides, aber es ist die Frage, was sind Hauptthemen und was sind Nebenthemen? Was steht im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit? Es muss doch an erster Stelle die Sozialdemokraten, aber doch auch natürlich andere, auch die Grünen und auch die CDU, alarmieren, dass die Arbeiter und die Arbeitslosen an erster Stelle AfD gewählt haben. Darin steckt doch eine Enttäuschung, eine Abwendung. Das ist der Hintergrund, weshalb ich gesagt habe, wir müssen wieder sichtbarer machen, was Kern der Identität der Sozialdemokratie ist. Arbeit, Einkommen, von dem man leben kann, Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen Zukunft, des Sozialstaats, der Sicherheit und so weiter. Bezahlbare Mieten, bezahlbare Gesundheit, das muss im Zentrum stehen. Wie soll ich das nennen? Das sind die Hauptthemen.
So die Brot- und Butterthemen der SPD
auch. Ja, ne? Daneben gibt es natürlich auch noch die Nebenthemen, Lebensstil, Diversität, was alles eine Rolle spielt. Aber die SPD kann doch nicht erfolgreich sein, wenn sie sich brüstet mit der Freigabe von Cannabis. Dass es daran Interesse gibt, das ist eine ganze Reihe von Leuten, ja, wir wollen das unbedingt. Aber wenn man ausspricht, dass es Hauptthemen gibt, die ganz viele Menschen berühren und um die wir uns vor allem kümmern müssen, um des friedlichen Zusammenlebens willen und daneben auch noch andere Themen, die nicht das gleiche Gewicht haben, aber die natürlich auch, die gar nicht ganz beiseite geschoben werden. Wenn man das sagt, wird man sofort attackiert. Ich habe auf dieses diese kleine, doch gar nicht scharfmacherische Interview sofort wütende und empörte Post bekommen von Cannabis-Anhängern und so, was ich hätte gegen Gender und so weiter. Da sage ich, ich will nur sagen, Hauptthemen und Nebenthemen. Es kann nicht alles das gleiche Gewicht haben. Und wenn wir das nicht wieder lernen, auch in der politischen Kommunikation, in der Wahrnehmung dessen, was wir tun, dann wird die AfD weiter Erfolg haben.
Schauen wir mal auf die FDP. Nach 2013 verfehlt die FDP nun erneut den Wiedereinzug in den Bundestag, wieder nach einer Regierungsbeteiligung. Welche Perspektive fehlt für Sie im Deutschen Bundestag, wenn es die Freien Demokraten nur als außerparlamentarische Opposition gibt?
Ich weiß nicht, ob diese FDP fehlt. Denn die Lindnersche SPD hat doch die Quittung dafür bekommen, dass sie in dieser Regierung Opposition gespielt hat. Dass sie ihr Ende durchaus in einem nicht ganz koscheren Spiel herbeigeführt hat. Vergessen ja die Leute nicht so schnell. Neulich hat ein Journalist die schöne Formulierung gebracht, die ganz plastisch, wenn sie auch gemein ist: Die FDP ist die Partei des Hier und Jetzt Egoismus. Ich weiß nicht, ob der wirklich gebraucht wird, um unseres Überlebens willen. Ich meine, wirkliche Liberale, an die ich mich erinnere, und ich habe ja eine Menge kennengelernt, die werden gebraucht. Aber doch nicht eine Partei, die ihr Allheilmittel in der Verteidigung, in einer geradezu suizidalen, dogmatischen Verteidigung der Schuldenbremse gesucht hat. Eine Schuldenbremse, wo die Mehrheit der Ökonomen sagt, so ist sie zukunftsschädlich. Der Staat braucht um der Zukunft willen, um Innovation zu fördern, Wirtschaft zu fördern, Bildung und Wissenschaft zu fördern, braucht er mehr auch finanziellen Handlungsspielraum. Und darüber muss man reden. Aber die FDP hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Und da sagen irgendwann die Leute, das ist zu wenig, das ist nicht mehr wirklich liberal.
Also eher ein Sortieren in den nächsten 4 Jahren, um sich so auf die liberalen Kerngedanken wieder zu besinnen.
Ne? Das werden wir sehen. Das ist ja nicht meine Aufgabe, aber ich versuche ja nur zu erklären, warum die FDP unter 5% geraten ist.
Mhm. Eine andere Partei, die denkbar knapp den Einstieg ins Parlament nicht geschafft hat, ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Denkbar knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Im letzten Jahr hat sich das Bündnis in 3 Landesparlamenten in Ostdeutschland etabliert. Wie schätzen Sie die Zukunftschancen für diese politische Kraft ein? Bleiben die so eine Art politisches One-Hit-Wonder vom Jahr 2024 oder etabliert sich hier eine neue ostdeutsche Regionalpartei oder was wird das mit dem BSW?
Also das werden wir sehen. Sie ist ja in 2 Regierungen, wenn ich richtig das weiß, in Thüringen und Brandenburg.
Genau, und in Sachsen in der Opposition, ne? Genau.
Ja, und man wird sehen, welche Art von konkreter, fassbarer, handfester Politik sie machen. Das Problem war ja immer, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht nicht so heißt, sondern es war im Grunde eine One-Woman-Partei. Eine Partei, wo ihre Führungsfigur sich gewissermaßen als Erlöserin dargeboten hat von unser aller Probleme. Das macht mich schon immer skeptisch. Sozusagen religiöse Momente in die Politik zu bringen, das ist immer sehr zweischneidig. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Partei sich stabilisiert und zukunftsfähig wird. Zumal ja das ursprüngliche Hauptthema Frieden auch zweischneidig ist. Wenn das BSW plakatiert die Friedenssehnsucht der Deutschen, dann sage ich, ja, dies verstehe ich. Aber es geht doch um Frieden der Ukrainer, nicht um unseren Frieden. Also diese Art von illusionären Friedensegoismus, das kann nicht tragen. Es wird Frieden nur geben, wenn eine Lösung gefunden wird, die sich an völkerrechtliche Regeln hält, die das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer respektiert, die den putinschen Imperialismus zurückdrängt. Sonst ist es kein Frieden, sonst ist es nur Verrat. Und ich sage nochmal, dieser wunderbare, grandiose Grundsatz des Pazifismus, nämlich Wehrlosigkeit. Sag ich, ja, Wehrlosigkeit kann man von sich, aber nur von sich verlangen, nicht von anderen. Und was Wagenknecht verlangte, war Wehrlosigkeit der Ukraine. Die sollen sich gefälligst Russlands unterwerfen, damit wir unseren Frieden haben. Das ist sowas von heuchlerisch und unanständig, dass es mich wirklich, wirklich aufregt.
Eine Menge überraschte Gesichter gab es mit dem Blick auf die Linke. Nach der Abspaltung des BSW war die Linke von manchen bereits totgesagt worden. Nun ist ihr ein ziemliches Comeback gelungen, ein Achtungserfolg im sonst ja eher gebeutelten Feld der politisch linken Kräfte im neuen Bundestag. Mal ganz grundsätzlich, wie steht's denn Ihrer Meinung nach um die Mehrheitsfähigkeit eher linker Politikentwürfe?
Naja, im Moment gibt es im Bundestag keine linke Mehrheit, wenn man das sieht. Also wenn man, das ist ja problematisch, dieses Links-Rechts-Schema, aber wenn man das mal anwendet, dann haben CDU und AfD zusammen 50%. Und wenn man dieses blöde Schema noch nimmt und die FDP, dann waren es 55% etwa. Und BSW hat ja von sich selber gesagt, sie seien nicht links. Lassen wir mal sein.
Okay.
Das ist gar nicht der Punkt. Die Linken haben profitiert vom Wahlkampf von Friedrich Merz, ganz eindeutig. Man muss nur die Wählerbewegung auch sehen, auch von der Habeck'schen Taktik. Und natürlich von ihrer wahnsinnigen Präsenz bei TikTok und ähnlichen Kanälen. Da waren sie wohl absolut, wenn ich kann das nicht selber beurteilen, so sind die Berichte.
Na, sie waren die Ersten, die halt der Dominanz der AfD in diesen Medien was dagegen entgegengesetzt haben. Ja.
Das war offensichtlich so. Also einerseits haben sie die Zuspitzung in der Migrationsfrage durch Merz aufgenommen und sich als die eigentliche Gegenspielerin dargestellt. Das hat namentlich viele junge Leute angezogen. Und sie waren eben auch präsent in den Medien und sie haben auch ein wichtiges Thema thematisiert, das im Wahlkampf auch medial unterrepräsentiert war, das Thema Wohnen, bezahlbares Wohnen, Wohnen als bezahlbares Wohnen als Menschenrecht.
Also im Grunde haben die das, was sie von ihrer eigenen Partei ins Stammbuch geschrieben haben, so ein bisschen gemacht. Sie haben sich auf Themen besonnen, die sie gerne bei der SPD gesehen hätten?
Ja, dieses eine Thema.
Okay.
Das Problem der SPD war ja nicht, dass wir in den vergangenen 3 Jahren zu dem, was nicht gemacht haben, Mindestlohn werden, besserer Zugang zum Arbeitsmarkt und viele andere Dinge sind ja passiert, aber sie sind in der medialen Zuspitzung, und das ist auch eine Mitverantwortung der Medien auf die Migration, kamen solche Themen gar nicht mehr vor. Auch das, was im Wahlprogramm der SPD stand, vieles zu diesen Themen, das war gar nicht mehr kommunizierbar, weil alles andere erstickt. Das waren dann nur noch die Themen Migration, die Themen Ukraine-Krieg und äußere Sicherheit und innere Sicherheit und wirtschaftliche Zukunft. Alles andere war beiseite gedrängt. Das darf der SPD nicht wieder passieren, weil natürlich unsere Zukunft auch davon abhängt, ob es wahrnehmbar, kommunizierbar gelingt, den unausweichlich notwendigen Wandel, technologischen, wirtschaftlichen, sozialen Wandel so zu gestalten, dass dabei soziale Sicherheit nicht flöten geht, dass dabei die Chancen und Risiken, die Früchte und die Schmerzen einigermaßen gerecht und fair verteilt werden. Das ist die Pflicht dieser Koalition und darin die besondere Verantwortung der Sozialdemokratie.
Sprechen wir noch über Friedrich Merz. Den kennen Sie ja aus Ihrer aktiven Zeit im Bundestag. Unter anderem war er ja von 2000 bis 2004 an der Spitze der Fraktion von CDU/CSU. Welchen politischen Stil wird Friedrich Merz jetzt mitbringen und wie wird er die nächsten Jahre prägen, Ihrer Meinung nach?
Ja, das wird man sehen. Ich bin kein Prophet. Was bekannt ist, und da sage ich gar nichts Originelles, er hat bisher selber keine Regierungserfahrung. Das heißt aber vor allem auch, er hat keine eigenen Erfahrungen für Konsens- und Kompromissbildungsprozesse, die aber wichtig sind in einer demokratischen Koalition, wo man miteinander sich vereinbaren muss, sich aufeinander verlassen muss, sondern er ist eher, und dann kommt noch eine persönliche Disposition hinzu, sozusagen eher einer, der führen will und der auch meint, dass die Stimmung in der Bevölkerung so sei, dass vor allem Führung gefragt ist. Ich hoffe, er widersteht der Versuchung, wie ein Mini-Trump aufzutreten. Das würde nicht passen in unsere Art von Demokratie. Die Bundesrepublik Deutschland, das ist ihre Erfolgsgeschichte, war eine Demokratie der Kompromissfähigkeit, der Konsensfähigkeit der demokratischen Parteien miteinander. Wir sind eben keine Präsidialdemokratie. Wir sind nur in einem sehr eingeschränkten Sinn eine Kanzlerdemokratie. Man muss sich einigen und mal sehen, ob Friedrich Merz dazu fähig ist und bereit ist, sich darauf einzulassen. Wenn nicht, dann wird das mit dieser Koalition auch schwierig werden, denn es sind zwei unterschiedliche und durchaus gegensätzliche Parteien, die sich einigen müssen. Aber das setzt immer auch Fairness voraus, und zwar etwas größere Fairness vom größeren Partner.
Nun gab es im letzten Wahlkampfmonat hörbare Dissonanzen zwischen den Kirchen und der Union infolge der Gewalttat in Aschaffenburg und auch des Entschließungsantrags der Unionsfraktion zur Migrationspolitik in Reaktion darauf, der nur mit Stimmen der AfD eine Mehrheit fand. Die ehemalige CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer trat infolge von ihren Ämtern im ZDK zurück, das Sie auch gut kennen, das Zentralkomitee der Katholiken. Wie blicken Sie als Katholik auf die aktuelle Stimmung zwischen diesen gesellschaftlichen Größen, also Kirche und Union? Und auf welches Miteinander zwischen Kirche und Politik käme es denn jetzt in der kommenden Legislaturperiode an?
Also es war schon überraschend und vielleicht sogar entlarvend, wie heftig die CDU regiert hat auf kritische Einwände aus den beiden Kirchen und auch aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Sachen Migrationspolitik angesichts dieses Vorgangs im Deutschen Bundestag, wo Friedrich Merz bereit war, sehenden Auges etwas Gemeinsames mit der AfD zu verabschieden. Die CDU war gewohnt, dass die Kirchen gegenüber der CDU leise treterisch sind oder zustimmend sich verhalten. Wenn das nicht passiert, reagieren sie allergisch. Man muss nur wissen, wie heftig sich Söder geäußert hat. Und auch der Austritt von Kramp-Karrenbauer ist ja darin durchaus sprechend. Es ist doch aber nicht ausgemacht, dass die Kirchen immer nur zustimmen müssen, wenn eine Partei, die das C im Namen führt, etwas tut, was gegen Grundüberzeugung der Kirche nicht trifft. Die Kirche hat eine wichtige Botschaft zu verwalten, nämlich die Botschaft von der gleichen Würde jedes Menschen, der gleichen Gotteskindschaft. Das meint die Inländer wie die Ausländer, das meint Einheimische wie Flüchtlinge. Sie muss doch dann auch sich äußern.
War das eine Überreaktion im Wahlkampf oder ist das so nach dem Motto, getroffene Hunde bellen?
Ja, das ist ja in diesem Fall dasselbe.
Im Wahlkampf
ist man empfindlicher und deswegen reagiert man heftiger. Natürlich weiß ich auch, dass die Schärfe der Kritik auch in der Tonlage neu war für die CDU. Aber da sage ich mal, als Sozialdemokrat weiß ich doch, was sozialdemokratische Politiker oder grünen Politiker auch schon alles sich anhören mussten. Also Kirchen müssen nicht Scharfmacherei betreiben. Das ist nicht ihre Aufgabe. Aber sie sollen auch nicht leisetreterisch sein. Sie müssen immer müssen dosieren ihren kritischen öffentlichen Auftritt. Aber sie sollen auch nicht so agieren, dass sie gar nicht mehr wahrnehmbar sind. Das ist halt so. Und in einer Demokratie ist Streit. Das gilt auch für das Verhältnis Politik und Zivilgesellschaft. Und die Kirchen sind in einer pluralistischen Gesellschaft Teil der Zivilgesellschaft. Das ist so. Aber jetzt finde ich, weil Sie auch danach gefragt haben, in dieser zugespitzten, auch atmosphärisch zerklüfteten Gesellschaft, in der Schärfe der Auseinandersetzung, sind die Kirchen auch deshalb wichtig, weil sie vielleicht Beiträge leisten können, dass die Zuspitzung nicht forciert wird, dass sie Orte, Räume anbieten, Argumente vielleicht zeigen, wie man auch bei heftigem Streit fair miteinander umgehen kann, wie man Kompromissfähigkeit, Konsensfähigkeit befördern kann. Ich hoffe, dass die Kirchen dazu beitragen können. Ich will sie nicht überfordern, aber das wäre vielleicht eine Rolle. Und ich nehme das mal schon an der Basis der Kirchen. Die Gemeinden sind doch der Ort, wo Menschen unterschiedlicher politischer Auffassung, unterschiedlicher kultureller Prägung auch, unterschiedlicher sozialer Lage zusammenkommen. Das ist doch etwas ganz Kostbares. Diese Gesellschaft separiert sich, zerteilt sich in immer unterschiedlichere Blasen, sagt man ja teilweise, Zirkel, nicht? Man kann im Internet nur noch unter seinesgleichen bleiben, was mit verheerenden Folgen für die Demokratie. Die Gemeinden sind Orte, wo verschiedene zusammenkommen, weil sie gleich vor Gott sind und nichts Besonderes. Ich habe das immer gefunden, das Schöne an der Ortsgemeinde. Neben mir ist einer, der wahrscheinlich ganz andere Partei wählt, der in einer ganz anderen sozialen Lage ist, der einen ganz anderen Geschmack hat, aber da sind wir gleich. Das ist etwas wirklich Kostbares in einer so zerstrittenen und zerklüfteten Gesellschaft.
Ich würde gern mit einem Gedanken enden, mit dem ich vorhin eingestiegen bin. Die Bundestagswahl bringt es ja immer mit sich, dass lang gediente Abgeordnete ausscheiden, aber eben auch, dass politische Newcomer erstmals ihre Büros beziehen im Regierungsviertel in Berlin. Was wünschen Sie diesen erstmalig gewählten Abgeordneten für ihren Start in der Bundeshauptstadt besonders?
Naja, sie müssen sich recht schnell zurechtfinden. Dazu braucht man Kollegen, erfahrene Kollegen, die einem helfen. Weil Politik ist natürlich auch ein berufliches Feld, wo man Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln muss, nämlich Informationen schnell aufzunehmen, mit anderen zu kommunizieren, Meinungsbildung miteinander zu betreiben, sich nicht zu meinen, dass man selber alles schon weiß und man eines gewissermaßen aus der eigenen Genialität oder aus dem hohlen Bauch fabrizieren könnte. Demokratie ist ein gemeinschaftliches Unternehmen. Und es sortiert sich nach Parteien, nach Fraktionen. Das muss man schnell lernen. Das heißt, die angemessene Mischung zwischen Demut und Selbstbewusstsein ist gefragt.
Herr Thierse, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Ja, was das Wahlergebnis bedeutet, das beschäftigt uns in der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen natürlich auch über diese Podcast-Folge hinaus. Am 12. März laden wir euch gemeinsam mit der Bischöflichen Akademie Aachen zu einer Online-Wahlnachlese ein. Unter dem Titel Tief im Osten, tief im Westen blicken wir unter anderem gemeinsam mit der Leiterin des Katholischen Büros Sachsen, Dr. Daniela Abscheider-Überreiter, und dem Journalisten und Buchautoren Corbinian Frenzel auf das Wahlergebnis in West und Ost und wollen vor allen Dingen euch, also unser Publikum, miteinander ins Gespräch bringen. Ja, und auch am 18. März beschäftigen wir uns im Dresdner Kathedralforum mit dem Thema, da geht es um die Umfragen. Ticken Sie anders? Christinnen und Christen im Sachsen-Monitor. So ist der Abend betitelt. Wir begrüßen die Vorsitzende des Beirats des Sachsen-Monitors, Professor Konstanze Geiert, die ja inzwischen auch frisch berufene sächsische Justizministerin ist. Alle Infos zu den beiden Veranstaltungen und auch die Links zu zwei älteren Folgen mit Wolfgang Thierse hier aus unserem Podcast-Archiv findet ihr in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Episode. Und jetzt seid ihr gefragt, wie blickt ihr auf das Wahlergebnis und auf die kommende Legislaturperiode? Wo deckt sich eure Perspektive mit der Analyse unseres heutigen Gastes? Was würdet ihr vielleicht ergänzen? Schreibt uns gerne, kommentiert auf Facebook, Instagram oder auf lebendig-akademisch.de. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Ulrike Irrgang, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Tschüss, danke für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.